Transfer-Update von hungrigen Tigern. Schöne Grüße gehen raus in die Basketballnation. Wir sind mal wieder am Start bei Big Post Game. Ihr kennt das ja, der bekannte Doppelwumms im Basketball. Wir präsentieren ihn euch mal wieder auch unter der Woche. Und mit dabei ist heute als allererstes mal nur Robert. Grüße dich.
Starke, grüß dich.
Wir sind on the fly gerade noch verabredet mit Rupert. Der ist noch an technischen Dingen, wird sich dann höchstwahrscheinlich später dazuschalten. Robert, aber wir starten direkt mal rein, weil diesen Mittwoch, an dem wir aufnehmen, können wir direkt mal reingehen ins Geschehen der BBL, ne?
Ja, solange der DBB jetzt nicht noch ein Statement schickt zu irgendetwas, können wir direkt uns widmen dem Transfergeschehen in der BBL. Ist ja in diesen wenigen Tagen seit unserer letzten Folge doch wieder einiges passiert bei den großen Teams, aber auch bei den vermeintlich kleineren der Liga, unter anderem bei den Aufsteigern aus Tübingen.
Ich habe mich schon mal gefragt, wie das wäre, wenn wir zurzeit nur jede Woche aufnehmen würden, also einmal pro Woche. Ich glaube, da müssten wir mal so eine 3-Stunden-Sendung machen.
Ja, aber das, glaube ich, wäre für den Hörergenuss auch nicht das allerzuträglichste. Darum, glaube ich, sind wir mit zweimal die Woche ganz gut dabei, was die Länge der Folge angeht, aber auch was die Aktualität der Transfers angeht.
Ja, bin ich absolut bei dir. Heute unsere Pinnnadel im Südwesten der Republik bei einem neuen Bundesliga-Standort, nämlich die Tigers Tübingen. Über die wollen wir gleich sprechen mit Sportdirektor Erik Detlef, den wir gleich im Interview für euch haben, der sich aktuell in Elternzeit befindet. Also sehr spannende Ausgangsposition, mit dem werden wir da einiges besprechen. Dann kommen wir natürlich auf die fixen Deals der Woche und die Gerüchte zu euren Fragen und selbstverständlich später dann auch zur Overtime. Da gab es nämlich auch eine ganz interessante Frage, die wir dann in die Overtime einkategorisiert haben. Robert, Tübingen, ein Traditionsstandort, endlich zurück in der Bundesliga, aber eigentlich sogar ein Jahr vor Plan. Was denken wir denn, was denkst du denn über die Tübinger? Vor dem Gespräch jetzt.
Schön, dass Sie wieder da sind. Ich denke bei Tübingen vor allem an die Paul-Horn-Arena mit den wunderbar pinken, rosanen Tribünen. Denke aber auch zurück an tolle Spieler. Branislav Radkovica habe ich da sofort im Kopf. Jared Jordan, also Point Guards, die das Spiel wirklich geleitet, gelenkt haben. Das verbinde ich so ein bisschen mit den Tigers Tübingen. Auch Augustin Rubit, der dort ja, glaube ich, seine BBL-Karriere gestartet hat. Also schön, dass Sie wieder zurück sind auf der BBL-Landkarte.
Ja, und wie sie die Saison angehen werden, das wollen wir jetzt natürlich mal besprechen. Erik Detlef, den rufen wir jetzt mal an und fragen da mal ganz genau nach, was der Sportdirektor eigentlich so vorhat.
Erik Detlef.
Big Post Game, Stacky und Robert hier. Grüß dich, Erik.
Servus, grüß dich.
Hallo, servus.
Ein Sportdirektor in Elternzeit, Erik. Wie fühlt sich das an für dich?
Sehr gut fühlt sich das an.
Kann ich mir vorstellen. Was war denn schöner im vergangenen Jahr? Du bist seit 2022 bei den Tigers Tübingen, kamst von den Hakro Merlins Crailsheim. Ihr seid direkt in der ersten Saison aufgestiegen. Und dann bist du auch noch Vater geworden. Das sind zwei perfekte Dinge fast gleichzeitig, oder?
An der zweiten Sache war ich mehr beteiligt als an der ersten. Natürlich ist die Geburt, steht da völlig im Vordergrund. Und ich sag mal, der Aufstieg ist vor allen Dingen ein Werk von denen, die vor mir schon da waren. Ich habe da gar nicht viel zu beigetragen.
Dennoch bist du jetzt
Aufgabe daran. Ja?
Du bist jetzt daran, den Kader zu basteln. Also du bist jetzt ja doch verantwortlich, zumindest mitverantwortlich für diese erste BBL-Saison seit langem wieder in Tübingen.
Ja, ich sag mal, die Hauptverantwortung auch da trägt der Danny Jansson, der das ganz toll macht und super macht. Und sonst hätte ich gar nicht in Elternzeit gehen können.
Danny ist gerade in China. Ich vermute mal, um sich neue Spiele anzugucken und ein bisschen Urlaub nebenher zu machen wahrscheinlich.
Naja, wahrscheinlich eher mit der finnischen Nationalmannschaft und ist fleißig am Arbeiten seit Monaten.
Okay, verstehe.
Der ist mit der Nationalmannschaft unterwegs bei diesen, ich weiß gar nicht, wie diese Spiele heißen. Ja. Ist da mit dem und coacht da das Team. Um 23 oder was ist das?
Ja, kann gut sein. Wie sieht denn bei euch die Arbeit aus? Wer ist denn bei euch für die Kaderplanung zuständig? Du bist der Sportdirektor, das ist ja eher so eine übergeordnete Stelle, die sich auch so um die Verbindung zwischen Nachwuchs und Bundesliga kümmert. jetzt Bundesliga, davor Pro A,
genau.
Aber auch natürlich einen langfristigen Plan erarbeitet, wie sportlich die Grenzen gesetzt werden sollen oder wo es hingehen soll. Und Danny, ist der dann für die Mannschaft direkt beteiligt? Also sagt der, den Spieler möchte ich haben mit dem Budget, oder wie sieht das bei euch in Tübingen aus? Ist ja an jedem Standort ein bisschen anders.
Genau, wenn es um die erste Mannschaft geht, ist Danny Jansson derjenige, der letztendlich die Mannschaft zusammenstellt. Der Jascha Maus ist der fürs Finanzielle zuständige, also der das Budget einholt und festlegt. Ich bin mehr beratend dabei, denn wir haben in Tübingen sehr viele Aufgaben zu lösen. Und mein Hauptaugenmerk ist letztendlich im strukturellen Bereich, im Jugendbereich zu gucken, dass wir den Gesamtverein wieder dahin bekommen, wo er mal war oder wo er jetzt eigentlich sein müsste, um wieder erstligatauglich zu sein. Und der Bereich, der am besten funktioniert von allem, ist die erste Mannschaft. Das haben wir in den letzten 2 Jahren ganz stark gesehen. Wir sind ja auch, das Jahr davor hätten wir aufsteigen können, sportlicherseits. Daran sieht man, wie gut vor allen Dingen der Danny arbeitet und im Hintergrund der Jascha dafür sorgt, dass wir genügend finanzielle Möglichkeiten haben.
Aber es ist ja spannend, ihr habt ja viele, viele junge Spieler auch jetzt im Kader der ersten Mannschaft. Das sind keine Jugendspieler mehr, aber das sind ganz viele Jungs dabei, die sind Anfang 20, auch 2 der Importspieler, Bakary Dibba zum Beispiel oder Chris Helmanis, 20 und 21 Jahre alt. Ist das so auch das Programm, das ihr fahren wollt? Birgt das ein gewisses Risiko oder ist es auch ein Risiko, dass man als Aufsteiger eingehen muss?
Ja, das ist unser Weg. Ich kenne Danny ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich damals Frankfurt, er in Ulm, wo wir beide dafür verantwortlich waren, dass junge Spieler ausgebildet wurden und auch die Chance bekommen haben in den ersten Mannschaften. Und den Weg geht erstmal Danny, weil der vor mir da war, auch konsequent hier in Tübingen weiter. Und ja, ich denke, wir müssen als Aufsteiger die Dinge auch ein bisschen anders machen. Oder nicht nur als Aufsteiger, wir sind insgesamt ein kleines Programm. Auch in der Pro A waren wir sicherlich kein Größer, sondern wir wollen halt gucken, dass wir schon einen etwas spezielleren Weg gehen. Ob das dann in der ersten Liga auch alles reichen wird, das müssen wir sehen. Aber letztendlich bleibt das gar keine andere Möglichkeit. Denn wir werden sicherlich die Mannschaft sein, die, sagen wir mal so, wir werden der kleinste Verein da in dem Haifischbecken sein.
Also etattechnisch der kleinste Verein?
Auch das, ja.
Ja.
Also wir erfüllen alle Mindestvoraussetzungen, aber mehr auch nicht.
Okay, verstehe.
Wir haben alles geschafft, um den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Für uns war ganz wichtig, dass wir möglichst viele Spieler aus der vergangenen Saison halten werden. Denn nicht nur junge Spieler, sag mal, sind unser Schlüssel, sondern wer uns hat spielen sehen, hat gemerkt, dass es da immer um die Mannschaft ging. Es gab wenig herausragende Akteure, sondern die Mannschaft stand eigentlich im Fokus. Und deswegen war uns wichtig, diesen Spirit von der zweiten Liga auch in die erste Liga mitzunehmen.
Wenn wir auf deine persönliche Karriere nochmal gucken, du warst davor bei den HK Merlins Kreisheim, die haben so eine ähnliche Geschichte wie die Tübinger hinter sich, schon ein paar Jahre versetzt, aber trotzdem, konntest du von dort irgendwas mitnehmen jetzt nach Tübingen, weil du sagst, wir wollen einen ganz anderen Weg gehen, wir wollen das neu denken?
Auf jeden Fall konnte ich das hier mitnehmen. Ich habe die Zeit sehr genossen in Kreisheim und für uns in der Tat, so wie du sagst, ist auch Kreisheim eine Art Vorbild. Ich will es nicht despektierlich sein, aber ein kleiner Dorfverein. Tübingen ist auch eine kleine Stadt. Auch bei uns sind Großsponsoren eigentlich sehr rar, sondern auch wir versuchen uns sehr breit aufzustellen. Und es kann durchaus passieren, dass wir auch mal irgendwann wieder in der Pro A landen. Für uns ist wichtig, dass das Ganze, und da kommen die Merlins ins Spiel, sehr nachhaltig aufstellen, dass es auch in 5 Jahren noch professionellen Basketball in Tübingen gibt, egal in welcher Liga wir dann sind.
Lass uns mal einen Blick auf die Mannschaft werfen, die ihr aktuell beieinander habt. Du hast ja gesagt, ihr seid finanziell jetzt vielleicht nicht so ausgestattet wie andere Teams. Ist das auch der Grund, weshalb ihr euren Topscorer Sexelias verloren habt? Der ist ja nach Würzburg gewechselt.
Ja, wir konnten das finanzielle Angebot nicht mitgehen, um es klar zu sagen. Wir wollten, dass er bleibt, aber es letztendlich waren die Würzburger konnten deutlich mehr Geld bieten.
Bei anderen Spielern habt ihr es geschafft, die zu halten. Till Jönke ist mit dabei, Daniel Kepler, Erol Ersek und auch Timo Lahnmüller. Das sind alles junge Kerls, bis auf Till Jönke, denen ihr eine Perspektive geben konntet. Was ist denn eure Perspektive, die ihr diesen Spielern geben könnt, wenn es jetzt nicht unbedingt das Finanzielle ist?
Ich denke, es sind 3 Dinge. Einerseits fühlen die Jungs sich sehr wohl bei uns. sag mal, abseits vom rein professionellen, finanziellen, finde die Jungs sich alle sehr wohl, sehr gut aufgehoben, sehr familiär bei uns. Zweiter Aspekt ist sicherlich der Danny Jansson, der mit seiner Art es schafft, ich sag mal, wie mit einer Jugendmannschaft zu arbeiten. Und die Jungs haben auch einen Spaß wie in der Jugend. Das heißt, die sind da alle sehr, sehr gerne miteinander zusammen. Und der dritte Punkt ist sicherlich, dass die bei uns eine einmalige Chance haben, sich in der ersten Liga zu präsentieren und auch richtig Spielzeit zu bekommen. Sicherlich hätten viele von den Jungs auch Verträge bei anderen Clubs bekommen. Die Frage ist nur, ob sie da auch auf dem Spielfeld stehen würden am Ende.
Ja, das sind genau die Dinge, die auch viele Hörer von uns uns als Input gegeben haben zum Thema Tübingen. Eine Frage zu Erol Ersek ist bei uns angekommen. Der ist ja Österreicher. Belegt der einen Importspot oder ist der aufgrund seiner Jugend bei den Bayern auch jetzt quasi als deutscher Spieler zu werten?
Wir sind dabei, oder er ist dabei, wie nennt man das, Deutscher zu werden, die Formalitäten zu erledigen, dass er auch in der kommenden Saison als Deutscher in den Start geht. Wie weit das jetzt genau fortgeschritten ist, kann ich nicht sagen, aber das ist der Plan, dass er in der Saison auch eine deutsche Nationalität besitzt.
Also ohne Erol.
Das geht letztendlich um Formalitäten.
Ohne Erol habt ihr, glaube ich, aktuell sechs Ausländer unter Vertrag. Seid ihr da schon komplett oder soll noch ein Spieler kommen, vielleicht auf der Center-Position?
Genau. Das ist das, was wir noch suchen. Ein Spieler fehlt noch, ein Big Man auf den großen Positionen. Da sind wir noch am Gucken. Das ist das, was noch fehlt. Dann ist der Kader komplett.
Habt ihr schon mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt, geschaut, was die letzten Aufsteiger so gemacht haben? Wir hatten das in der vergangenen Saison mit Matthias Lautenschläger von den Heidelbergern oder vorvergangene Saison sogar schon. Der hat gesagt, wir haben da schon geguckt, was die machen und das Rezept hat er erkannt damals, und das hat sich, glaube ich, auch für die Heidelberger gerechnet, wie wir heute sehen, dass sie eine sehr starke Spitze geholt haben. Also 2, 3, 4 Spieler, die auch mal ein Spiel entscheiden können, und dafür eher auf die Breite verzichtet hat im Kader. Jetzt habt ihr aber einen unheimlich breiten Kader. Fahrt ihr da eine andere Schiene oder was ist euer Vorhaben, um die wichtigen paar Siege zu holen, die man in der Liga braucht, um in der Liga zu bleiben? Also ich denke mal, so 10 Siege werden es schon wieder sein müssen.
Wie immer, ja. Die magische Zahl 10. Ja. Also zum einen, sag mal, dadurch, dass ich letztes Jahr in Kreisheim war, dadurch, dass Danny immer connected ist, sind wir beide sehr, sehr nah dran an der ersten Liga und in dem Style, der da gespielt wird, kennen die meisten Spieler. Und trotzdem hat jeder Club natürlich seine Besonderheiten. Die Aufsteiger der letzten Jahre, denke ich, waren finanziell deutlich potenter als wir. Also die konnten von heute auf morgen vielleicht auch eine halbe oder eine ganze neue Mannschaft verpflichten. Das können und wollen wir nicht. Ganz klar war bei uns in den letzten 2 Jahren die Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg. Der hat die Halle voll gemacht. Die Fans lieben diese Jungs. Und es wäre nicht nachvollziehbar gewesen, wenn wir da jetzt versuchen würden, 8 neue Leute zu holen. Was bedeuten würde, dass wir mehrere von unseren eigenen Jungs in die Wüste geschickt hätten. Das wollen wir auch gar nicht. Und letztendlich sind wir dazu auch nicht in der Lage, komplett anders zu verpflichten. Trotzdem war uns klar, dass wir natürlich die Mannschaft gezielt verstärken müssen. Und das sind vor allen Dingen die Positionen 1, 3 und 5, wo uns klar war, hier müssen wir zulegen.
Dort habt ihr ja auch schon zugelegt, zumindest auf der 1 und auf der 3. Auf der 1 mit Jivan Jackson und auf der Flügelposition mit Zach Darko-Kelly und Jimmy Boeheim. Was können wir von den Spielern erwarten? Jackson, glaube ich, allein von den Zahlen her, scheint ein sehr, sehr starker Scorer zu sein.
Genau, ist ein Spieler, der sehr gut, der stark ist mit dem Ball, der seinen eigenen Wurf kreieren kann, der blitzschnell ist. Wir waren auf der Suche, oder Danny war auf der Suche nach einem Spieler, der die Zone attackieren kann und für sich selbst und für andere dort kreieren kann. Und das ist Jackson auf jeden Fall.
Interessante Verpflichtung auf jeden Fall, die ihr da getätigt habt. Auch Jimmy Boeheim, der ja der Sohn der College-Trainer-Legende Jim Boeheim ist, habe ich übrigens erst über eure Pressemitteilung erfahren. Bin dann nochmal ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen und habe das dann mir nochmal genauer angelesen. Ansonsten fällt es schon auf, dass ihr im Kader sehr viele Spieler aus kleineren Ligen habt, vor allem auch aus nordischen Ländern natürlich. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Danny Jansson dort besonders gut vernetzt ist, gehe ich mal zumindest davon aus.
Genau.
Wenn du uns nochmal mitnimmst, Danny Jansson, ich habe ihn vor Jahren die komplette Saison in der Pro A in Ulm gesehen, habe gesehen, wie er da mit diesen ganz jungen Spielern arbeitet, unter anderem mit Till Pape beispielsweise, der jetzt diese Saison vergangene Saison seinen Durchbruch geschafft hat. Was ist er für ein Typ? Ist er immer noch dieser aufbrausende Vulkan, der die Spieler aber auch positiv emotional mitreißen kann? Haben wir da den nächsten Thomas Isalo, weil er auch aus Finnland kommt, die finnische Basketballschule genossen hat? Was haben wir da für einen Typen?
Ich tue mich immer sehr schwer mit Vergleichen. Jeder ist sehr einzigartig. Was Danny auf jeden Fall hat, ist ein sehr starker Draht zu den Spielern. Das ist eine sehr verschworene Gemeinschaft. Die Jungs, man hat immer das Gefühl, die Jungs würden für Danny durchs Feuer gehen. Das ist auch sehr schwer, seine Art zu beschreiben. Er ist ein sehr basketballverrückter Typ, der genau den Ton mit den Jungs trifft und es halt schafft, einen sehr jungen, dynamischen Basketball zu spielen und es auch immer auf der Suche ist nach Jungs, die alles geben für die Mannschaft. Wir suchen keine Ego-Zocker, wir suchen keine, die sich ausruhen, sondern Leute, die mit viel Energy aufs Feld gehen, in der Defense, in der Offense. Und er trifft irgendwie immer wieder den richtigen Ton und holt die Leute richtig ab. Das ist eigentlich das, was man bei ihm immer wieder sieht. Er spielt eine sehr tiefe Rotation, schafft es, alle Leute einzubinden, die dabei sind, und auch die Jungs weiterzuentwickeln. Das, denke ich, ein wichtiges Argument ist für alle diese Spieler. Letztendlich, es war klar, große Namen werden wir hier nicht herholen, sondern wir brauchen Leute, die vielleicht noch so ein bisschen unterm Radar sind, die Underdogs sind, die sich beweisen wollen. Und klar müssen wir auch ins Risiko gehen. Keine Frage, weil alles andere können wir nicht bezahlen.
Ja, wird auf jeden Fall eine sehr spannende Saison mit euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid mit den Tigers. Mal wieder ein Traditionsstandort mehr, der in der BBL unterwegs ist. Freut uns sehr. Letzte Frage, warum bleiben die Tigers in der kommenden Saison in der Liga?
Ich denke, weil wir attraktiven Teambasketball spielen und weil wir das nötige Glück haben.
Erik, ich danke dir herzlich für deine Zeit.
Vielen Dank euch beiden.
Viel Erfolg, vielen Dank bis dann. Und viel Spaß weiter mit dem Nachwuchs.
Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Ja, Robert, das ist eine ganz andere Herangehensweise, wie wir es bei vielen anderen Aufsteigern gesehen haben. Sehr kleines Budget, Glück werden sie brauchen, aber auch diese Herangehensweise kann durchaus erfolgreich sein.
Ja, Erik hat es beschrieben, wenn du ein Team hast, das für den Coach durchs Feuer geht, wenn das wirklich zu einer Einheit zusammenwächst, kann das schon sehr, sehr viel wert sein und das kann auch eine gewisse spielerische Qualität, die dir gegebenenfalls fehlt, aufwiegen. Also das, glaube ich, ist schon sowas, was ein gewisses Momentum entfachen kann, nicht zu verachten. 10 Siege haben wir gesagt, ja, Pi mal Daumen. Wenn du als eingespieltes Team, als gute Einheit in die Saison gehst, wir haben es bei den Heidelbergern mal gesehen, die sind mit 4 oder 5 Siegen gestartet, weil sie eben ja sofort einen guten Flow hatten. Wenn das Tübingen auch gelingt, gleich zu Saisonbeginn mal ein paar Siege zu holen, dann glaube ich, ist da schon was drin in der kommenden Spielzeit, auch in Richtung Klassenerhalt.
Noch ein Hot Take von mir zum Schluss. Ich habe das ja mit Danny Jansson gesagt. Ich habe den vor Jahren mal eine ganze Saison über in der Pro A bei den Ulmern gesehen, bei der zweiten Mannschaft in der Orange Academy, wie er da mit den Spielern umgegangen ist, wie er mit ihnen gearbeitet hat. Ist danach nach Tübingen gewechselt und hat seitdem eigentlich durchgehend Erfolg. Hat sie vor vergangene Saison schon sportlich in die BBL geführt, da konnten sie nicht aufsteigen, hat sie jetzt vergangene Saison wieder in die BBL geführt, dieses Mal können sie aufsteigen, wenn auch mit geringen Mitteln, das ist ein Siegertyp und jetzt kommt mein Hot-Take, dass sie den, kann ich mir vorstellen, nicht besonders lange in Tübingen halten können werden, weil jetzt er auf dieser BBL-Landkarte gelandet ist und alle sehen, was das für ein starker Typ ist. Ist auch noch ein relativ junger Trainer, der wirklich die Spieler mitreißen kann. Ich glaube, das ist einer, den wir noch ganz lange in der BBL sehen werden, bei größeren Teams. Das ist mein Hot-Take dazu. Okay, also Robert, schauen wir mal, wo es die Tübinger am Schluss hin verschlägt. Da dürfen wir durchaus gespannt sein. Und jetzt hat sich gerade Ruppi bei mir gemeldet. Und den können wir jetzt auch mit reinholen bei uns in den Podcast. Allerdings heute nur per Telefon. Hat einfach technische Gründe, ist aber halb so wild. Ich hoffe mal, dass die Verbindung steht. Ansonsten probieren wir es noch über eine zweite Möglichkeit.
Servus.
Servus. Minute 20. Rupert Fabik wird eingewechselt. Ich grüße dich.
Viel zu spät. Da wäre ich schon tödlich beleidigt. Dann hätte das Spielfeld in Richtung Dusche verlassen.
Ja, ist ja auch Halbzeit, Minute 20.
Genau. Aber dadurch, dass wir eine Overtime haben, bist du noch quasi vor der Hälfte des Spieles bei uns. Schön, dass du mit am Start bist. Wir haben gerade schon mit Erik Detlef gesprochen, dem Sportdirektor der Tigers Tübingen. Sehr interessantes Projekt da in Tübingen. Würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall anzuhören, wenn du es dir denn anhören möchtest.
Das mache ich mit Vergnügen. Würde mein Laptop jemals wieder funktionieren, aber ich muss ja auch am Telefon anhören.
Das stimmt. Also, Ruppi, wir sind angekommen bei Fixe Deals und Gerüchte der Woche. Chris Kumachi, und damit fangen wir jetzt direkt mal an, verlängert um 3 Jahre bei Alba Berlin bis 2026. Und jetzt mal dein Take dazu.
So kompletter Kaltstart hier, ne? Ja, mein Take dazu ist gute Sache für Alba Berlin, gute Sache für Chris Kumachi. Das, was man in den vergangenen Wochen so gehört hat, ist, dass der Markt für ihn nicht so riesengroß war. Es gab immer mal Teams, die Interesse an ihm angemeldet hatten, die sich mal genauer angeschaut haben. Zuletzt hörte man ja was in Richtung Juventud Badalona. Aber das Interesse ist dann doch wieder abgekühlt. Sie haben dann doch nach etwas mobileren Spielern gesucht, etwas vielseitigeren Spielern. Wobei ich persönlich bin Chris Kumachi Fan, nicht nur, weil er mir meine Taxifahrt bezahlt hat, sondern auch, weil ich ihn spielerisch ganz cool finde und weil er auch Mannschaften die Möglichkeit gibt, defensiv eine Zone zu spielen und ihnen eigentlich eine gewisse Variabilität verleiht. Von daher finde ich, ist das ein guter Deal für Alba. Schön auch, dass wir mal wieder einen Spieler behalten haben. Und ich sehe ihn gerne weiterhin in der BBL.
Ganz kurz noch die Story mit dem Taxi musst du noch erzählen. Wann hat dir Chris Kumachi eine Taxifahrt bezahlt?
Basketball EM 2022. Da gab es an einem Abend relativ weit draußen in Berlin, ich glaube beim RBB, in so einem Dachgeschoss oder Dachterrasse, eine Veranstaltung von der BAL, von der Basketball African League. Und zu der war auch Chris Kumachi eingeladen. Und kam so, dass wir irgendwann gegen, weiß ich gar nicht mehr, 1 Uhr nachts zusammen im Fahrstuhl runterfuhren und dann aus dem Gebäude stiefelten. Da stand ein Taxi und wir dachten beide jeweils, es sei uns das Taxi, was wir gerufen haben. Da haben wir uns entschlossen, einfach beide in das Taxi zu gehen und er hat dann einfach bezahlt am Schluss, hat gemeint, alles ist gut. Perfekt. Das war aber witzig, weil er hat auch bestanden, hinten drin zu sitzen und er hat wirklich mit seinen 2,21 Meter sämtliche 3 Plätze eingenommen und seine Knie haben über sämtliche Sitzlehnen geragt.
Gute Geschichte auf jeden Fall. Ich hätte dir auch empfohlen, dich nicht mit Chris Kumachi zu prügeln um das Taxi. Das wäre vielleicht der falsche Ehrgeiz gewesen.
Na, er hätte Chris Kumachi den Daumen gesenkt.
Genau, heute Chris Kumachi den Daumen gesenkt, genau. Robert, Yannick fragt, holt Alba dennoch einen Center? Was würdest du sagen?
Ja, wahrscheinlich ja. Hängt wahrscheinlich auch mit dem Verbleib von Ben Lammers zusammen, der ja noch nicht woanders untergekommen ist. Also da ist, glaube ich, ein Verbleib auch noch nicht komplett ausgeschlossen. Und das war ja in der vergangenen Saison auch so, dass mit Kubacki, Lammers und auch Johannes Thiemann, Luke Sigma mindestens 4 Spieler für die große Position für die Hauptminuten zuständig waren. Darum denke ich, sollte Lammers gehen, wird noch ein Center kommen oder eben Ben Lammers zusammen mit Chris Kumachi das Center-Duo bilden.
Rupert hat es gerade ganz gut gesagt, mit Kumachi kann man eine Zone spielen, mit Kumachi kann man auch eine Drop-Defense spielen, beispielsweise bei einem Pick-and-Roll. Aber mit Chris Kumachi ist es sehr schwer, beispielsweise eine gescheite Hedge-Defense oder vor allem eine Switch-Defense zu spielen. Also ganz so variabel einsetzbar ist er nicht. Jetzt fragt unser Stammhörer Thomas Guben, was muss Kumachi machen, um nicht nur ein Rollenspieler zu sein? Robert.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben es bei Chris Kumachi gesehen, in der abgelaufenen Euroleague-Saison hatte er ja Phasen, wo er wirklich extrem großen Einfluss auf das Alba-Spiel hatte. Und dann gab es Phasen, da war er quasi unspielbar, weil ihn die Gegner quasi vom Korb weggezogen haben und dann ist er relativ, nicht unbeholfen, aber da bekommt er nicht den Zugriff in der Verteidigung. Und da, glaube ich, muss Chris Kumachi einfach zulegen, was Spielintelligenz, Spielverständnis auch anbelangt. Hier, glaube ich, hat er noch vor allem auf Euroleague-Level wirklich Nachholbedarf? Ich glaube, dass er das jetzt Schritt für Schritt aufholt. Man sieht bei ihm ja die Fortschritte und in 3 weiteren Jahren Berlin, glaube ich, kann er hier noch weitere Schritte nach vorne machen.
Gerade mit einem Förderer wie Israel González.
Ich glaube, ein Spieler mit seinen Voraussetzungen, seinem Alter, kann im heutigen Basketball gar nicht mehr sein als ein Rollenspieler. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist schon abgefahren und war vielleicht auch gar nicht drin, dass er sich da noch so weit entwickelt, dass er jemals wirklich mehr wird. Aber das ist ein sehr guter Rollenspieler, den man wirklich für die Rolle, wenn man die eben entsprechend gibt, echt gebrauchen kann.
Also es ist jetzt kein Eddie Tavares, der dir einen Starting Center ist, der dir mal 25 Minuten im Schnitt gibt und 3 Blocks im Schnitt gibt, weil er einfach nicht so variabel einsetzbar ist, weil er dann natürlich doch schon größere Schwächen hat. Auf der anderen Seite aber natürlich auch eine absolute Geheimwaffe ist, die du jederzeit bringen kannst, die dann die Rim Protection mal auf Level 100 hochschrauben kann. Also von daher ist Kumachi wahrscheinlich sogar eher der geborene Rollenspieler, da bin ich bei dir, Robert. Kann aber natürlich auch weiter noch in die Richtung tendieren, da bin ich bei dir, Robert, dass er mehr Spielanteile kriegt und in mehreren Situationen noch spielbarer wird, als es aktuell ist. Lass uns weitergehen. Thomas Kennedy geht nach Bonn. Robert, du hast es vorab vermeldet. Es ist jetzt tatsächlich der Fall. Was bekommen die Telekom Baskets von ihm?
Ja, von Center zu Center, nur ein paar Zentimeter kleiner, 2,6 Meter groß und ein Rookie bekommen sie von der University of Windsor, von Kanadier, den sie auch direkt mit einem 2-Jahres-Vertrag ausstatten, was ja auch dafür spricht, dass sie viel Potenzial in ihm sehen. Roy Morse vor allem hat das auch öffentlich so geäußert, hat an der Uni ziemlich dominiert, die letzte Saison, 20 Punkte, fast 14 Rebounds, 2,5 Assists, das sieht sich alles vernünftig. Ja, aber die Bonner, über die müssen wir wahrscheinlich auch mal nochmal intensiver sprechen. Das, was die machen, das ist momentan, finde ich, viel Potenzial oder mehr Potenzial als Potenz. Immer noch fehlt mir so ein bisschen die ganz große, krasse Athletik im Kader. So ein richtiger Kracher, mal abgesehen von Chris Senkfeld. Das ist alles vernünftig und ich habe ja auch an zig Stellen im Podcast hier schon Roy Morse gelobt, dass ich ihm da auch absolut vertraue, dass er wirklich tolle Spieler da zu guten Preisen holt. Aber mich verwundert schon, dass Bonn doch relativ viele Spieler holt, die jetzt nicht in einem höheren Regal zu verorten sind, was ja eigentlich denkbar wäre mit der Champions League Prämie und dem gebliebenen Sponsoring der Telekom. Ist sicherlich kein schlechter Thomas Kennedy, aber ob es jetzt derjenige sein wird, der am Ende der Saison im All-BBL-First-Team stehen wird, das frage ich mal zu bezweifeln.
Ja, wir wurden dazwischen auch oder gerade zu diesem Thema auch noch gefragt, wie denn die kanadischen Colleges im Gegensatz zu den US-Colleges zu bewerten sind. Die sind schon 2 Stufen drunter. Klar, die absoluten Top-Colleges könnten auch in der NCAA One mithalten, aber alles in allem ist das nicht wirklich vergleichbar. Und ansonsten ist es auch so schwer vergleichbar übrigens. Also die NCAA One ist jetzt nicht, also Division One ist jetzt nicht über alle 261 Teams, die es, glaube ich, drin gibt, irgendwie miteinander vergleichbar. Aber die kanadischen Colleges im Gegensatz dazu sind dann irgendwo wahrscheinlich im unteren Mittelfeld maximal anzusiedeln. Nur das da nochmal zum Vergleich. Dann haben wir Robert, Devin Booker kehrt zu den Bayern zurück. Jetzt hau mal raus, was ist da dein Take dazu?
Eine schöne Meldung, finde ich. Devin Booker, ein Sympathieträger. Ich glaube, nicht nur in München. Bayern-Spieler polarisieren ja sehr häufig, aber Devin Booker, glaube ich, war so ein Typ, der war auch über die Münchner Stadtgrenze hinaus in der BBL populär, weil er einfach eine offene Art hat, eine extrem spektakuläre Spielweise. Und jetzt, nach seiner Zeit bei Fenerbahce, kommt er mit seinem Kompagnon Carson Edwards zurück, hat auch für 2 Jahre hier unterschrieben in München. Und weiß, wie man Titel gewinnt. Und ich glaube, das ist das, was die Bayern wieder vorhaben. Booker hat mit den Bayern 2 Meisterschaften und einen Pokal geholt. Und die Meisterschaft ist ja das Ziel, das die Bayern wirklich jetzt wieder mit aller Gewalt angehen, denn lange genug gewartet.
Ist Booker der Fünfer, den sich die Bayern erwartet haben, oder erwartest du ihn eher auf der Vier?
Ich denke, dass Booker eher auf der 5 spielen wird. Er kann beides, hat auch seinen Wurf hinaus bis zur Dreierlinie im Repertoire, Denke aber, dass er mit Danko Brankovic vor allem auf der 5 spielen wird. Auf der 4 sehe ich andere Akteure. Da haben wir Niklas Wimberg, da haben wir potenziell auch einen Augustin Rubit. Und ich sehe die 4 auch als die Position an, die bei den Bayern im Kader noch offen ist. Hier erwarte ich noch einen Spieler, weil ja Augustin Rubit, der offiziell ja noch gar nicht verlängert hat, wenn er denn bleibt, wir hören so, dass es so sein soll, auch erst im Februar, nicht im Februar, aber zum Jahreswechsel. Er hat sich im Februar schwer an der Achillessehne verletzt, dass er eher in 2023 nicht mehr spielen wird. Daher, ich denke, die Bayern werden noch auf der 4 einen Spieler dazu holen.
Und Boca mit seiner Energie vielleicht auch das super gute Gegenstück da auf der 5 dann. Ich bin gespannt, was er liefern wird. Ich freue mich sehr. Das ist einer dieser Kracher, über die wir bisher gesprochen haben, die noch gefehlt haben. Da haben die Bayern jetzt mal einen nachgelegt. Natürlich zusammen mit Edwards beispielsweise. Aber lass uns gleich im Südwesten bleiben und bei dir, Robert. Marcus Towns kommt nach Crailsheim. Vermutlich der Starter auf der Point Guard Position und ein kleiner Paradigmenwechsel bei den Hakro Merlins, die in den letzten Jahren immer auf kleine Point Guards gesetzt haben. Jetzt mit Otis Livingston vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt haben in der vergangenen Saison. Jetzt ein großer Point Guard, ne?
Ja, ein Riese quasi für Crailsheimer Verhältnisse. 1,93 Meter groß ist der gute Mann. Hat zuletzt in Ungarn gespielt. Auch hier wieder diese Parallele, die sich durchzieht bei einigen Teams. Spieler aus kleineren Ligen wie eben Ungarn. Dort hat er 16 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists aufgelegt. Also gute Allround-Statistiken. Und hat bekannte College-Teammates gehabt, nämlich unter anderem Carl Anthony Towns und Wade Baldwin. Letzterer hat ihm auch via Social Media zu seinem Wechsel nach Crailsheim schon gratuliert. Also ein Spieler, glaube ich, der den Merlins weiterhelfen kann, weil er eben Europa erfahren ist, weil er auch eine gewisse Größe hat. Das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, wie sich dann das Crailsheimer Spiel jetzt dann mit ihm auf der 1 darstellen wird.
Ja. Und Rupert, dann nochmal zu dir bei diesem Punkt, bei unserem letzten Punkt, bei den fixen Deals der Woche und den Gerüchten. 3 Abgänge in Braunschweig, die jetzt mittlerweile bestätigt sind. Sliva, Miles und Cole verlassen den Verein. Aktuell nur 2 Ausländer überhaupt bei den Braunschweigern unter Vertrag. Da hat auch Jasper uns die Frage dazu geschickt. Wie schätzen wir die Lage ein? Hau mal raus. Wie schätzt du die Lage da aktuell in Braunschweig ein?
Also, dass jetzt Dustin Sliver, der übrigens nach Murcia geht, und Dewan Miles, AJ Cole nicht bleiben, ist nicht die größte Überraschung. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich eben mit Uff begonnen habe, aber dass die Jungs bislang noch nicht ersetzt wurden, schon, und ein bisschen frühzeitiger Take, aber momentan ist für mich Braunschweig einer der Abstiegskandidaten. Denn ich hatte vergangenen Sommer mal mit Nils Wittmann darüber gesprochen, da hat er gemeint, naja, wir werden mal als Abstiegskandidat gehandelt, weil die weniger US-Amerikaner haben und mehr auf deutsche Spieler setzen. Das fand er total blöd. Hat er auch sehr nachvollziehbar begründet, weil wer sagt, dass Amerikaner automatisch besser sind als Deutsche? Und da hat er auch völlig recht. Das Ding ist, wir haben jetzt auch nicht wirklich die wahnsinnig deutschen Spieler geholt. Wir haben die Tischler immer noch im Kader, haben aber Robin Mays und David Krämer verloren und haben den Wilker ersetzt bislang. Das ist schon mal einer der beiden Spots, die man adäquat jetzt wieder ausgetauscht hat. Und der zweite steht noch offen und ich weiß nicht, welcher deutsche Spieler mit einem wirklich großen Starterpotenzial da noch kommen soll und verfügbar ist. Und ansonsten, ja, sehr, sehr viele Spieler, die sich noch nicht in größerer Rolle bewiesen haben. Fernanda Fu beispielsweise, dem es aber absolut zuzutrauen ist. Ja, das ist, vorhin haben wir in Bonn gehabt, mehr Potenzial als Potenz. Das ist sehr viel Potenzial, aber noch relativ wenig Potenz, auch quantitativ gesehen. Und ein bisschen Sorgen mache ich mir langsam, weil die Zeit läuft jetzt nicht unbedingt für die Basketball-Löwen aus Braunschweig. Also ich hoffe wirklich sehr, dass dabei noch ein paar Zugänge dazukommen, um die Lage so ein bisschen zu entspannen. Also bei Braunschweig ist es wirklich erstaunlich ruhig gewesen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ich rechne damit, dass sie jetzt eigentlich mal ein bisschen Fahrt aufnehmen auf dem Transfermarkt.
Ich glaube, hängt auch sicherlich auch an den ausländischen Spielern, die da noch kommen werden, kommen müssen. Ich finde die deutsche Rotation nicht verkehrt, trotz der Abgänge. Beide Tischlers, Luke van Sloten, Ferdinand Zilker hat in der Benelux-Liga wirklich gute Zahlen aufgelegt. Zananda Fruh, glaube ich, könnte so ein kleiner Geheimtipp sein für die kommenden Saison. Und dann ist einfach die Frage, was kommt dazu? Chilson Bango haben sie langfristig an sich gebunden. Der hat seine Qualitäten in der BBL bereits bewiesen. Und eben TJ Crockett, bisher der einzige weitere externe Neuzugang. Das heißt, ich glaube, die Bewertung des Braunschweiger Kaders werden wir erst haben, wenn er wirklich komplett ist. Wenn wir sehen, mit wie vielen Imports sie in die Saison gehen werden, werden es wieder nur 2, 3, 4 sein, wie sie es in der Vergangenheit mal getan haben, oder werden sie doch alle 6 Plätze ausnutzen? Das, glaube ich, müssen wir einfach abwarten. Aber ich gebe dir vollkommen recht in der Hinsicht, dass wir doch schon Ende Juli haben. Und dafür ist der Kader vor allem auf den Importpositionen aktuell noch relativ dünn besetzt.
Ja, und Robert, ich muss dir teilweise widersprechen, weil ich sehe das Potenzial, das du angesprochen hast. Aber es heißt nicht immer, dass sich dieses Potenzial dann auch tatsächlich in Leistung ummünzt. Ja, wir haben Brandon und Nicolas Tischler, die beide eine gute vergangene Saison gespielt haben. Überhaupt keine Frage. Aber es ist damit nicht auch automatisch gesetzt, dass die beiden auch in der nächsten Saison noch sehr gute BBL-Rollenspieler sind oder ordentliche BBL-Rollenspieler sind, die bei einem Kandidaten im unteren Mittelfeld eine stabile Leistung abliefern. Man muss sehen, dass mit David Krämer der beste deutsche Scorer aus der kompletten Liga die Braunschweiger verlassen hat, dass mit Robin Amaze eine zweite Figur, nicht nur on the court wichtige Figur, sondern auch off the court wichtige Figur die Braunschweiger verlassen hat. Und mit Ferdinand Zilker kommt einer, der hat sich in Deutschland nicht durchsetzen können, ist dann in die Benelux-Liga gegangen, hat dort eine gute Saison gespielt, heißt aber nicht automatisch, dass er es dann dieses Mal schafft, sich in der BBL durchzusetzen. Und sollten diese Wetten nicht aufgehen, hast du halt ein riesengroßes Problem. Also nicht nur so ein Problem, dass du irgendwie noch mit einem alten Kaugummi stopfen kannst, in Form von irgendeinem Veteranspieler, der nochmal gut auflegt, sondern da ist dann wirklich tatsächlich das Problem, dass du diese Spots nicht mehr gefüllt bekommst. Und deutsche Spieler mit BBL-Format, die dir ordentlich, keine Ahnung, 10 Punkte, 5 Rebounds abliefern, die gibt's eigentlich nicht mehr auf dem Markt aktuell. Außer vielleicht Lukas Wank oder so. Aber ansonsten sehe ich da keinen Spieler wirklich, muss ich ehrlich sagen. Oder wie siehst du das, Robert?
Ja, ich glaube, das werden wir in der Overtime auch diskutieren, weil da geht es nämlich noch um die deutschen Spieler, die sich noch auf dem Markt befinden. Vielleicht ist da noch einer dabei für die Basketball-Löwen Braunschweig.
Okay, dann vertagen wir das noch kurz, aber ich bin da bei euch, dass das gerade aktuell nicht gut aussieht um die Braunschweiger, aber die Saison ist auch noch ein bisschen hin, aber sie sollten sich da schnell reinkrallen in den aktuellen Transfermarkt. Dann lass uns noch ganz kurz drüber rutschen über zwei schnelle Meldungen. Robert, Carrington Wiggins geht nach Oldenburg. Was ist das für ein Typ und wo wird er eingesetzt?
Ja, das ist ein Point Guard, der aber prinzipiell für die Regionalligamannschaft eingeplant ist, hat aber auch eine Aushilfslizenz für die BBL erhalten, wird aber aller Voraussicht nach zunächst erstmal keine große Rolle im Team von Pedro Caillas spielen.
Und dann auch noch kurz zu den Heidelbergern, da gibt es ja auch noch zwei solche Fälle.
Richtig, die haben zwei Jungspunde verpflichtet, Samuel Charlie und Evan Rich, einen Franzosen. Erstgenannter kommt aus Speyer, aus der Pro B, ist 19 Jahre alt. Und der Franzose, 18, von Saint-Quentin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein 18-Jähriger, der jetzt in Heidelberg seine erste Auslandserfahrung machen möchte, sollen den Kader ergänzen, glaube ich, sind aber auch eher für die hinteren Kaderspots dann eingeplant bei den Academics.
Ja, wunderbar. Also dann hätten wir das jetzt abgehakt. Wir entschuldigen uns für die Tonprobleme, die wir aktuell haben. Wie gesagt, heute läuft nicht alles reibungslos. Wir wollten die Sendung aber trotzdem selbstverständlich durchziehen für euch. Aber Rupi, du bist noch da, ne?
Ja, ich bin noch da.
Sehr gut. Man hört dich immer nur ab und zu mal schnappen, aber ich glaube, das bist gar nicht du, sondern die Leitung. Wahrscheinlich werden wir von der NSA abgehört. Wir wollen auch noch ein paar Transfer-News haben. lass uns übergehen. Zu euren Fragen, die ihr uns geschickt habt, mal wieder vielen Dank dafür. Solltet ihr weiterhin Fragen haben, immer her damit. Wir starten rein. Pascal, der fragt nämlich, reicht der Kader Oldenburgs für die Doppelbelastung, Rupert?
Ja, also die Frage ist, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich finde den Oldenburger Kader gar nicht so dünn besetzt. Also es gibt 6 Ausländer, da schöpfen sie komplett ab. Und 5 Deutsche, von denen jeder wirklich nennenswerte Spielzeit bekommen kann. das ist jetzt noch kein 12er-Kader, aber okay, wir sind jetzt hier bei Oldenburg und nicht bei Alba oder Bayern. Ich finde das völlig in Ordnung und mache mir jetzt keine so großen Sorgen. Klar, Verletzungen können immer passieren, aber das kann man für 18 Bundesligisten sagen. Und Pedro Caies ist ja ohnehin ein Trainer, der jetzt nicht ganz so tief auf die Bank schaut, sondern eher kleinere Rotationen spielt. Von daher finde ich das absolut in Ordnung, was in Oldenburg bislang passiert ist. Und vielleicht passiert ja auch immer noch was. Also alles okay, mache ich mir gar keine Gedanken.
Ja, ich mir auch nicht. Also da habe ich bei Oldenburg habe ich das geringste Bauchweh. Ich finde, die sind sehr gut aufgestellt, qualitativ und wie du auch sagst, quantitativ. 11 Spieler, denen du wirklich auch guten Gewissens richtig BBL-Minuten und Champions League-Minuten geben kannst. Und entsprechend sind die da, glaube ich, tief genug aufgestellt für die Doppelbelastung, die da auf sie zukommt aus Basketball Champions League und BBL. Übrigens die Champions League ja sowieso mit relativ freundlichem Spielplan. Denn die Gruppen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wechseln sich ja gegenseitig ab. Das heißt, dass du nur jede zweite Woche eigentlich dann auch tatsächlich ein Spiel hast. Außer in den ersten beiden Wochen, da geht's richtig Rambazamba. Und danach ist dann, dass du nur noch jede zweite Woche ein Vorrundenspiel hast, bis Weihnachten quasi. Ist eigentlich ganz freundlich und keine so hohe Doppelbelastung, wie es scheinen mag. Nächste Frage. Lucy fragt, Robert, was ist aus Saibu und Hug Porti geworden?
Robert oder Rupert?
Rupert.
Rupert, okay. Ja, Yoshi Saibu war 2 Jahre in Frankreich bei Dijon. Meines Wissens hat er jetzt noch nichts Neues gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob er persönlich wieder sein Plan ist, ob er weiter im Ausland spielen möchte, ob er überhaupt noch spielen möchte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach noch einen Moment dauert und er dann wieder wo unterkommt. Und Ariel Hugporti hatte einen Achillessehnenriss im vergangenen Sommer, der ihn ein komplettes Jahr rausgeworfen hat. Und seitdem ist jetzt nichts Neues passiert. Müsste man sich mal nach dem Fitnessstand erkundigen und mal Achillessehnenriss in dem Alter absolut fatal, jeglich mal das absolut fatal. Daher, das hat ihn ganz schön zurückgeworfen. Galt ja mal als eines der größten deutschen Talente, das wir haben.
Ja, ich habe neulich ein Video von ihm gesehen, wo er trainiert hat und nach einem Steal einen Windmill-Dunk reingeknallt hat in Australien. Von daher glaube ich, dass er wieder bei voller Gesundheit ist und da in Australien wieder angreifen wird. Das ist mein aktueller Stand dazu. Gehen wir weiter. Henry fragt, ist Gibson noch bei Göttingen im Gespräch, Robert?
Also als ich vergangene Woche diesbezüglich jemanden nachgefragt habe, meinte der, ja, der Gibson wird auch kommen. Das war der Stand dazu. Also das sieht ganz gut aus, dass Umoja Gibson noch nach Göttingen geht.
Okay. Und dann, Robert, noch eine Frage an dich. Beginner fragt nämlich, welches Euroleague-Team hat bisher am krassesten verpflichtet?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf dem Papier führt hier kein Weg an Panathinaikos Athen vorbei, denn die haben einfach den ganzen Kader neu und teuer aufgestellt. Also es beginnt mit dem Coach Ergin Ataman. Dann haben wir Königstransfer Kostas Slukas, der zu Panathinaikos kommt. Da haben wir Luka Vildosa, der zu Panathinaikos kommt. Jetzt haben sie noch scheinbar die Kohle, $500.000 Buyout für Alexander Balcharowski zu zahlen. Ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig durch. Vor Nikola Mirotic hat man gelesen, haben sie auch ein Angebot vorbereitet, 4 Millionen pro Saison. Also ja, da hat man sich so eine kleine All-Star-Truppe gebastelt. Da werden wir dann sehen, wie gut diese Truppe dann wirklich funktioniert. Panathinaikos in den letzten Jahren ja immer wieder deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben in der Euroleague.
Und mit Ataman natürlich auch einen, der es drauf haben kann, der es drauf hat, unbestritten, aber der natürlich auch nicht der einfachste Charakter ist. Bin mal gespannt, wie er das schafft, diese Stars zu vereinen. Übrigens, die Story von Nikola Mirotic müssen wir vielleicht auch nochmal in einem der kommenden Podcasts genauer beleuchten. Ist ja eigentlich der Go-To-Franchise-Player aktuell, der auf dem Markt ist für die Euroleague oder für jegliches Euroleague-Team, aber irgendwie kommt er nicht unter. Also jetzt hat scheinbar auch Monaco sein Interesse wieder zurückgezogen, war ja quasi schon bei der Hälfte der Euroleague-Teams, die Kohle haben zumindest, hat aber jeweils es nicht geschafft, da irgendwie einen Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. Warum das so ist, das hat mehrere Gründe. Wie gesagt, das können wir mal in den nächsten Podcast beleuchten für euch. Vor allem, wenn er dann einen Verein gefunden hat, können wir das gleich auch noch einordnen, warum er dann dorthin passt oder halt auch nicht. So, dann lass uns einbiegen auf die Overtime. Und damit.
Soll ich noch einen feinen Wurf nehmen vor der Overtime, wenn ich schon später eingewechselt wurde?
Ja, klar.
Eine Frage noch, die noch reinkam, ja, mehrfach gestellt wurde, zumindest bei mir, bei meinem Instagram-Account, war die nach Jonas Falkenstein von den Telekom Baskets. Das wollte ich nicht vergessen, noch die zu beantworten, weil mehrere Leute gefragt hatten, was mit ihm eigentlich passiert, wie es bei ihm weitergeht. Und nach meinem Kenntnisstand bleibt er nicht in Bonn. Er hat sich jetzt aber auch erstmal den Finger gebrochen, was natürlich auch ein blöder Zeitpunkt ist und seinen Plan so ein bisschen aufschiebt, aber meinen Informationen zufolge würde nicht in Bonn bleiben.
Okay, dann hätten wir das auch noch geklärt. Da noch ein Haken dran. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt in irgendeine Richtung für uns, möglichst konkret gerne, nicht nur wie seht ihr den Kader der Baskets, denn das können viele verschiedene Teams sein, also nicht ganz so offen, sondern einfach nur auf den Punkt fragen, wie diese Frage, was passiert mit Jonas Falkenstein, dann versuchen wir die hier immer mit einzubinden bei uns in die Sendung. Kennt ihr mittlerweile, wir sind da sehr offen für alles, um da den möglichen Input von euch auch zu kriegen und eure Themen zu besprechen. Also dann jetzt aber rein in die Overtime. Ruppi hat den letzten Wurf getroffen, deswegen geht's überhaupt nur in die Overtime. Wir haben dort die Frage bekommen, welche deutschen Spieler sind eigentlich noch auf dem Markt? Und das wollen wir jetzt klären. Robert, nimm uns doch mal mit in die ersten paar, die da mit am oberen Ende der Nahrungskette stehen.
Es sind gar nicht mehr viele deutsche Spieler, die noch auf dem Markt sind, auch auf dem BBL-Markt. Ich glaube, der am höchsten zu ranken der Spieler in dieser Liste, wenn wir ein Ranking machen wollen, ist ohne Frage Luis Olindi, dessen Vertrag bei Alba Berlin ja ausgelaufen ist, zuletzt jetzt in der Summer League aktiv war und noch nicht bekannt ist, wo er denn in der kommenden Saison spielen wird. Alba Berlin hat aber sicherlich ganz gute Karten.
Ja, dann machen wir weiter mit der 2.
So, 2 habe ich mal Joshi Obiese genannt. Der hat nämlich in Frankfurt vergangene Saison schon sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt. 12 Punkte pro Spiel. Jetzt geisterte aus den USA ein Gerücht durch die sozialen Medien, dass er eventuell in die G-League gehen würde. Wir haben ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass BBL für ihn eher unwahrscheinlich sei. Mhm.
Robert, was passiert mit Seba Herrera? Sehen wir den dann auch bald in Paris wie seine Teammates aus Bonn aus der vergangenen Saison?
Ich habe aus Bonner Richtung ganz witzig, fand ich das gehört, dass dort schon als Spaß rumgeistert, dass Paris mittlerweile auch in Verhandlungen mit dem Bonner Mannschaftsbus sei und da ganz gute Karten hat zu verpflichten. Und es kann sehr gut sein, dass sich Seba Herrera ans Steuer dieses Mannschaftsbusses setzt und ihn persönlich nach Paris fährt mit TJ Schultz auf dem Beifahrersitz. Das ist auch unser letzter Stand, dass es da wahrscheinlich auch in Richtung Paris gehen könnte bei ihm. Also krass, wie sich das für ihn entwickelt hat. Man schaut erst Kreisheim, Roa eine Zeit lang, dann der Wechsel nach Oldenburg, wo es überhaupt nicht gelaufen ist, ist zurück zu Iserlohn nach Bonn durch die Decke gegangen und jetzt spielt er in Paris. Also was für eine Geschichte. Wahnsinn.
Ja, also Seba Herrera mit großer Möglichkeit da nach Paris zu gehen, wäre damit dann auch raus aus der BBL, würde der BBL wehtun. Auf der 4 haben wir dann mal Lukas Wank. Also das ist jetzt keine Kategorie oder was, die wir den Spielern zugeordnet haben. Das haben wir uns einfach nur so in unser Skript hier reingeschrieben. Lukas Wank ist der Nächste. Zuletzt 11,4 Punkte für die Frankfurter. Aktuell noch ohne Team. Oder, Rupert?
Ja, das ist echt interessant. Nach Göttingen geht er ja nun nicht. Und immer noch ohne Team. Wäre vielleicht einer für die Braunschweiger. Das ist ja kein neues Pflaster für ihn. Und würde auch von der Position her passen. Vielleicht ergibt sich da was, ohne irgendetwas zu wissen. Also das ist jetzt ins Blaue hineingesagt, eine Empfehlung, Möglichkeit dafür.
Das wäre von einer von denen, der vielleicht auch sogar für die Braunschweiger in Frage kommen würde. Chrissy Phillips, Robert, da hören wir auch was. Der war ja in Hamburg zuletzt. Gibt auch Interesse von verschiedenen BBL-Teams, ne?
Ja, ist auch noch ohne Vertrag ein Spieler mit viel Potenzial, wo wir wieder beim Stichwort dieser Folge werden. Potenzial hatten wir in Tübingen ja auch schon ganz häufig thematisiert. Hat in Hamburg nicht so komplett den Durchbruch geschafft, wie er ihn sich vielleicht erhofft hat. Könnte der BBL erhalten bleiben und ist eben in jedem Fall auch noch ein Spieler, ein deutscher Spieler, der noch verfügbar ist für einen eventuellen Transfer.
Ja, mit der Sonderfähigkeit, ein herausragender Guard-Verteidiger zu sein, könnten, glaube ich, noch manche Teams in der BBL gebrauchen, wenn ich mir mal so die Kader im Schnelldurchlauf angucke. Da könnte er zu verschiedenen Teams auch sehr gut passen, also Chrissy Phillips auch noch auf dem Markt. Dann haben wir Danilo Bartel. Ja, darfst du,
Zu
klar.
Philipp kann ich
Chrissy Phillips, noch
nur als
Ergänzung, ja.
Info ergänzen. Also meines Wissens gibt es zwei Teams, die ganz konkretes Interesse haben. Und um nicht allzu viel zu verraten, es wird auf jeden Fall ein Team sein, das südlich von Hamburg ist.
Südlich von Hamburg. Guter Tipp.
Können wir die Rostock Seawolves schon mal
Und nicht Rostock. Rostock heißt Rostock, genau.
Und Oldenburg ist es wahrscheinlich auch nicht, oder? Es ist auch ganz knapp unter Hamburg, oder? Wenn man so. Naja.
Aber Oldenburg ist es nicht.
Oldenburg ist es nicht. Okay, sehr gut. Dann haben wir noch Danilo Bartel, den haben wir auch schon angefragt. Wir haben euch das ja mehrfach versprochen, weil ihr auch immer wissen wolltet, was aktuell mit ihm ist, ob er noch vielleicht nochmal zurückkommt. Wir haben ihn für ein Interview angefragt, ist aktuell, aber steht er nicht zur Verfügung für Interviews, ist eh mit der U18-Nationalmannschaft unterwegs als Co-Trainer. Aber wie gesagt, für Interviews steht er aktuell sowieso nicht zur Verfügung. Von daher hat sich das erledigt bei uns. Eine der ganz wenigen Absagen, die wir bisher für unseren Podcast bekommen haben zum Thema Interviews. Aber sei es drum, er hat die komplette Saison 22/23 verpasst. Robert, aber du hast, glaube ich, ein paar Infos zumindest, weil du in der Nähe wohnst.
Ja, wie man hört, hat Danilo Bartel die letzten Monate, bevor er jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs war, in München verbracht, unter anderem bei Schwabing. Das ist ein Verein aus dem Münchner Stadtzentrum, an dem auch die IBAM, die Internationale Basketballakademie München, angekoppelt ist. Das ist das Programm, dem Oscar da Silva beispielsweise entspringt, dass er dort trainiert hat. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist offenbar verletzungsmäßig immer noch so, dass er nicht in der Lage ist, auf allerhöchstem Niveau spielen zu können. Ob sich das nochmal ändern wird, steht wohl in den Sternen.
Und dann haben wir noch einen Kandidaten, über den wir neulich schon mal gesprochen haben, Robert Robin Benzing, der ist aktuell auf Ausblick nach Optionen in Deutschland.
Genau, so ist das. Wir hatten ja in einer vergangenen Folge schon mal berichtet, dass es da Kontakte nach Koblenz gegeben haben soll. Das war vor allem auch schon in der vergangenen Saison in der Pro B noch der Fall. Jetzt hat sich das nicht konkretisiert, nicht vertieft und tja, der schaut auch noch nach seinen Optionen. Ist die Frage, ob jemand wie er wirklich in der Pro A spielen möchte, ob er andererseits auch für eine wesentlich kleinere Rolle in der BBL noch zur Verfügung steht oder ob er nochmal so sich so ein Auslandsabenteuer antut. Das ist natürlich familiär dann auch schon ein bisschen schwieriger. Also ein paar Monate Uruguay macht, geht das sicherlich, aber wenn das jetzt langfristig so ein Wanderzirkus wird, dann kann ich mir das schwierig vorstellen.
Ja, also das waren mal unsere aktuell sieben Kandidaten, die noch auf dem Markt sind. Und dabei seht ihr dann auch schon, dass es sehr schnell dünn wird. Also wer jetzt noch nicht den deutschen Kern seiner Mannschaft zusammen hat, der sollte sich schleunigst dran machen und sich einen dieser Spieler noch irgendwie versuchen, unter Vertrag zu nehmen. Ja, das war dann auch die Overtime. An der Stelle nochmal, sorry für die Soundqualität heute. War nicht überbordend, wissen wir auch, aber wir wollten einfach nicht auf die Expertise von Rupert Fabig verzichten. Rupi, nächstes Mal schaffen wir das wieder besser, oder?
Ich will es hoffen. Ich bringe meinen Computer morgen früh direkt in die Reparatur und dann bin ich guter Dinge.
Sehr gut. Aber auf deine Expertise, wie gesagt, konnten wir einfach nicht verzichten. Das gibt uns hier sehr viel Qualität. Und das ist das Allerwichtigste. Falls ihr irgendwelche Fragen habt an uns, dann schreibt uns gerne an podcast@big-basketball.de oder eben an unsere Social Media Profile. Wir freuen uns da über jeden Einzelnen, der uns schreibt mit eurer Meinung oder euren Fragen. Danke, Jungs, war spaßig mit euch wie immer und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.
Ciao.